Ja, könnt ihr euch noch an die Jahreslosung erinnern? Also nicht die ihr selbst gezogen habt, sondern diese offizielle, da wo es also Poster gibt, Karten gibt, Lieder werden geschrieben darüber. Weiß noch jemand, wie die Jahreslosung hieß? Es ist ja 1. April. Ja? Ja, nun, ich zögere es nicht länger hinaus. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Vielleicht war es zu schwierig, ja? Bis jetzt, alles in Liebe zu tun. Oder vielleicht habt ihr gar nicht gewusst, was heißt denn das, etwas in Liebe tun? Was ist denn Liebe? Wir haben letzten Sonntag in diesem Erlebnisgottesdienst mit den Kindern gesehen, dass man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann, was Liebe ist. Ist es Liebe, wenn jemand den Osterhasen eines anderen isst? Es kann sein, dass es Liebe ist. Es kann sein, weil sonst der andere sich mit Schokolade vergiftet. Nein, nicht. Einfach weil er sie nicht mag, oder? Weil es nicht zu seinem Alltag passt. Ja, was ist Liebe? Als ich diesen Text im 1. Januarsonntag gepredigt habe, da habe ich mir im Nachhinein überlegt, ich muss unbedingt versuchen zu erklären, was Liebe ist, sonst bleibt das einfach ein schönes, nettes Wort. Oder man hat so vielleicht ein bisschen romantische Gedanken, das ist Liebe, wenn man immer lieb ist und dann sehe ich Jesus und er ist gar nicht immer so lieb, wie ich denke, dass man lieb sein könnte heutzutage. Was ist Liebe? Lieben wie Gott heißt, Gott gibt uns eine zweite Chance. Wenn Gott liebt, dann gibt er eine zweite Chance. Ich überspringe den Text und ihr habt vielleicht gemerkt, dieser Text ist ein sogenanntes Gleichnis. Das heißt, Jesus malt wie ein Bilderbuch. Er malt dieses Bild vor die Augen seiner Leute und das war für die Leute damals sehr einfach zu verstehen, weil sie in einer Agrargesellschaft leben. Das heißt, es gab viele Landwirte, viele Bauern, viele Leute, die Kleinvieh züchteten. Und die haben diese Beispiele von Säen, Ernten unmittelbar verstanden. Es waren nicht Menschen, die sich überlegt haben, kommt jetzt die Milch aus dem Migros oder aus dem Lidl. Sondern die wussten, wo die Milch herkommt, sie wussten, wo das Brot herkommt, was für Prozesse das nötig sind, dass etwas wächst. Sie wussten, was zu tun ist, damit ein Feigenbaum gute Frucht bringt. Und wenn man solche Gleichnisse hat, die vielleicht in unserem Alltag eher ein bisschen weiter weg sind, wenn man jetzt nicht selbst einen Garten hat, ist es immer wichtig, bei allen Gleichnissen, dass man sich überlegt, wer in diesem Text ist eigentlich wer. Und dazu brauche ich meine Frau. Ja, ich habe sie nicht vorbereitet, aber das macht nichts. Könntest du noch einfach da schreiben, wer was ist. Wir nehmen es mal ein bisschen in die Mitte. Mit dem Grünen habe ich gedacht, ja. Also, wir haben in diesem Gleichnis mal zum einen den Besitzer. Und der Besitzer ist der, der den Weinberg gepflanzt hat. Er ist der, der auch entscheidet, was in diesem Weinberg wachsen darf und was nicht. Der Besitzer ist der, der auch Befehle erteilt. Was denkt ihr, wer ist in diesem Gleichnis mit dem Besitzer des Weinbergs gemeint? Hat jemand eine Idee? Warum denkst du, ist es Gott? Okay, das ist bestechend. Ich müsste einfach die Logik noch erkennen. Jemand anders? Ich will nicht auf dir rumhaken. Ich will nicht dich da in die Enge treiben. Warum scheint es logisch, dass Gott der Besitzer ist? Weil er es ins Leben gerufen hat? Weil er die Entscheidung treffen kann? Oder wachsen lassen, genau.
Er gibt Leben.
Ja, er ist der, der die ganze Welt gemacht hat. Und die Welt ist wie ein Garten Gottes. Und er pflanzt und er reißt auch aus, heißt es an einer Stelle. Kannst du mal einfach Gott hinschreiben, bitte? Dann gehen wir eins weiter. Wer ist wohl mit dem Gärtner gemeint? Was denkt ihr? Hat jemand eine Idee? Also der Gärtner ist der, der ja um den Feigenbaum kämpft. Der ist der, der die Arbeit tut. Er ist der, der Tag für Tag dort ist, herumschaut, ob alles gut läuft. Wer ist wohl der Gärtner? Hat jemand eine Idee? Ist ein bisschen Frust, da kommt man in den Gottesdienst, hat schlecht geschlafen, denkt, kann ein bisschen abhängen und dann muss man arbeiten. Ja, aber das ist Aktivierungsprogramm bei uns in der Siltalkirche. Wer ist der Gärtner? Warum denkst du, dass es Jesus ist? Okay, wegen diesem Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Hat sonst noch jemand einen Gedanken? Hab's nicht. Die Juden, wie kommst du? Sind die Gärtner. Okay, eine alternative Meinung. Keine alternative Wahrheit, aber eine alternative Meinung, die Juden. Weil sie für den Garten sehen müssen, ihn bearbeiten müssen. Aber müssen das nicht alle Menschen den Garten bebauen, pflegen, schauen? Lassen wir mal stehen. Der Heilige Geist. Warum der Heilige Geist? Ja. Weil er dauernd da ist, und ich wiederhole schnell, dass es die Leute auch verstehen, weil er da ist, weil er uns hegt und pflegt, weil er in uns ist, weil er schaut, dass wir Frucht bringen können. Ja. Jesus, ich habe fast gemeint, wir haben gesagt, die am Dienstag dabei waren, sollen nichts sagen. Aber wir lassen es mal stehen. Jesus und die Alttestament. Ja, wenn der Gag schon draußen ist, dann Jesus und die Alttestament Propheten. Nein, ich würde es mal so zusammenfassen. Ihr könnt dem folgen oder nicht. Ihr dürft gerne eure eigene Meinung behalten. Es ist ein Diener. Weil er dient zum einen dem Schöpfer und Erhalter, dem Besitzer. Und er dient aber auch dem Feigenbaum. Und wenn man, Diener, kannst du mal schreiben. Ja, ich habe hier halt die Macht zu sagen, was ich denke. Aber ihr dürft weiter eure Meinung voll und ganz behalten, weil Gleichnisse sind immer auch mehrdeutig. Das ist das Wunderbare an Gleichnissen. Man kann manchmal auch Dinge sehen, wenn man es mehrmals liest, die man am Anfang noch nicht gesehen hat. Ich würde sagen, es ist ein Diener darum, weil es sowohl auf Jesus zutrifft, der 3 Jahre lang investiert hat in sein Volk, in die Judenschaft, um sie für Gott zurückzugewinnen. Es ist aber auch zum Beispiel Paulus, jemand, der von sich selbst sagt, ich habe den Ackerboden Gottes bearbeitet, ihr seid das Ackerfeld, wir sind die Arbeiter. Also Leute, die investieren in das Reich Gottes, und darum würde ich es mal einfach so ein bisschen offen, und da würde auch der Heilige Geist natürlich reinpassen, einfach mal ein bisschen offen formulieren. Leute, die investieren, Menschen gestalten, die investieren ins Reich Gottes. Und dann kommen wir zum Feigenbaum. Es ist ja eine spezielle Situation, dass in einem Garten, der eigentlich mit Weinreben voll ist, ein Feigenbaum steht. Was denkt ihr, warum ist der Feigenbaum so etwas Besonderes? Nochmals? Der Mensch? Ja. Ernährt? Er ist sehr nahrhaft, ja, hat viele Kalorien. In der Bibel wird der Feigenbaum oftmals für Gottes Volk gebraucht. Ihr könnt mir das einfach glauben. Ne? Er ist oftmals ein Bild für Gottes Volk. Und wenn man jetzt diese spezielle Situation im Gleichnis anschaut, dann sieht man auch, dass aus allen Bäumen, die dort stehen, aus allen Pflanzen, die dort sind, Gott einen besonders anschaut. Und ist das nicht das, was Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat? Aus dem Völkermeer herausgenommen und speziell gepflegt, speziell behütet, speziell auch immer wieder in Zucht genommen, wieder rangenommen. Volk Gottes, auch darum nicht Israel, sondern Volk Gottes, weil es ein bisschen weiter gefasst ist dann. Weil letztlich ja auch du und ich von Gott erwählt sind. Berufen, herausgerufen aus der Völkerschaft, aus den Menschen, um ihm zu dienen, um für ihn da zu sein. Und jetzt geht er, danke vielmals, jetzt geht er drei Jahre lang hin, und wir haben eingangs gehört, ein Feigenbaum bringt ziemlich schnell Frucht, jetzt geht er drei Jahre lang hin und der Baum bringt keine Frucht. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Ich habe letzten Dienstag im Bibelgespräch gesagt, wenn ich solche Gleichnisse höre, dann läuft in meinem Kopf ein Film ab. Ich sehe dieses Bild vor mir, wie da der Besitzer kommt zu seinem Feigenbaum und schaut. Boah, wieder nichts. Und dann kommt er wieder und möchte gern mal schauen, was Süßes, Kalorienhaftes, Nahrhaftes. Wieder nichts. Und dann beim dritten Mal sagt er, komm, hau ihn ab. Bringt ja nichts. Und ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich verstehe, dass wenn man investiert, dass dann auch irgendwann mal Frucht entstehen müsste. Ich möchte mit euch im zweiten Teil darüber nachdenken, welche Prinzipien wir aus diesem Gleichnis ableiten können. Und ein Prinzip ist ganz simpel. Wenn man etwas investiert, dann erwartet man auch etwas. Wenn man, es spielt gar keine Rolle, in welchem Bereich. Oder wenn man in eine Beziehung investiert und es kommt nie etwas zurück, dann fühlt man sich irgendwie seltsam. Ich will nicht gerade sagen betrogen, aber seltsam. Wenn man einen Garten bepflanzt und man ackert und müht sich und der Garten bringt nichts, dann ist es nicht erfreulich. Ich habe, glaube ich, euch das schon mal erzählt, dass ich Karotten angesät habe letztes Jahr. Und die größten waren etwa so. Und dann habe ich mit meinem Bruder gesprochen, er ist der Topfpflanzengärtner. Schnittblumen- und Topfpflanzengärtner, haben mir gesagt, ja, lieber Bruder, du bist doch ein Gärtnersohn, hast du denn auch Dünger hingeworfen? Da habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt seit 4 Jahren, seit Corona, diesen Garten da, pflege ich ihn ein wenig. Nein, ja, du kannst nichts erwarten, wenn du nicht investierst. So einfach ist das. Und es müsste eigentlich funktionieren, weil die Natur ist so angelegt, dass dort, wo man investiert, auch etwas zurückkommt. Es wird nicht aufhören, säen und ernten, heißt es ganz am Anfang der Bibel. Dass man ernten kann, ist die Grundlage unseres Lebens. Wenn wir nicht mehr ernten können, dann geht alles zugrunde. Dann werden wir verhungern. Da können wir noch so viel Häuser haben, Geld haben, wir werden schlicht verhungern. Wenn das Prinzip, das Naturgesetz nicht mehr gilt, dann ist es aus. Und ich habe übrigens jetzt meinen Garten umgegraben, zuerst den ganzen Kompost draufgeschmissen, umgegraben, mit der Fräse drüber gefräst, Hornspäne verteilt und ich probiere es nochmals. Ja, ich lasse mich nicht unterkriegen. Diese Erwartung, bring Frucht und dann bringt er keine, führt dazu, dass er sagt, ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch investiert. Er müsste doch Frucht bringen. Er müsste doch einen Ertrag hergeben. Und wenn er keinen bringt, dann hau ihn ab. Das ist ein unglaublich hartes Wort. Das ist so ein hartes Wort, man findet es ähnlich beim Johannes dem Täufer, wenn die Leute zu ihm kommen und sagt, ja, wenn ihr keine Früchte bringt, dann werdet ihr abgehauen, ins Feuer geworfen, Punkt. Hau ihn ab. Er hindert das Wachstum der anderen. Und jetzt kann man in diesem Gleichnis ein kleines Nebenprinzip ableiten. Manchmal investieren wir und es geschieht nichts, weil wir am falschen Ort investieren. Weil wir irgendwo investieren, wo wir unsere ganze Kraft hineingeben, aber es ändert sich nicht und es bringt nichts. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir sagen müssen, wir lassen es. Es macht keinen Sinn, ich investiere weiter, aber an einem neuen Ort. Und das sagt ihr Gott, ich möchte nicht, dass dieser Baum weiterhin das Wachstum anderer hindert, darum hau ihn ab. Schaff Raum für Neues. Manchmal müssen wir auch in unserem eigenen Leben Raum schaffen für Neues, da muss was abgehauen werden. Nicht nur, weil es schlecht ist, sondern weil es den Platz wegnimmt für das andere, was besser oder was gut ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich würde das auch so machen. Wenn etwas einfach da im Garten rumsteht und es bringt nichts, dann muss es irgendwann weichen. Ich muss mich ja immer zusammennehmen, dass ich da nicht all die Blumen und so wegnehme, weil ich denke, man kann sie nicht essen, was sollen die Blumen? Aber ich weiß, sie sind schön und ich sehe die Schönheit der Blumen schon und wir haben auch Deko, ein bisschen aus unserem Garten, glaube ich. Gott ist da ganz anders. Er gibt nicht so schnell auf. Und ich habe das mal erlebt in einer Situation, da habe ich ja nicht gerade jahrelang, aber monatelang investiert in einen Menschen, mitgenommen in Evangelisationen, mit ihm stundenlang über den Glauben gesprochen, die Dinge erklärt. Und ich weiß noch genau, das war so ein Tag, da haben wir uns wieder gesehen und ich war zuvor noch bei einer älteren, gläubigen Frau, wie eine Mutter im Glauben für mich. Und ich habe ihr das Leid geklagt und gesagt, ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, da geschieht nichts mehr. Es ist abgefahren. Ich habe so viel investiert und wenn ich es objektiv beurteile, kommt dieser Mensch nur immer weiter weg von Gott. Was ich auch mache, es zieht diese Person weg. Dann bin ich abends mit dieser Person zusammengesessen und wir haben so über das Leben gesprochen. Ich habe gesagt, schau mal dein Leben an. Schau mal, wie viele miese Dinge, die in dieser letzten Zeit passiert sind. Schau mal, wie viel Not das um dich herum ist. Denkst du nicht, es ist ein Ruf Gottes in dein Leben hinein? Und es war so ein Moment, wo die Türe aufging des Herzens und diese Person sagte, doch. Ich habe gesagt, dann gib nach und nimm Jesus in dein Leben auf und lass dich von innen her heilen, lass deine Situationen heilen und verändern. Und das Wunder geschah, diese Person wurde gläubig an diesem Abend. Und ich erzähle das, weil ich sie am Nachmittag aufgegeben hatte. Und Gott hat nicht aufgegeben. Und das ist das Krasse an diesem Gleichnis und an diesem Gott, den wir haben, dass er nochmals investiert, dass er nochmals dranbleibt. Ja, dass Gott geduldiger ist, als ich mir selber vorstellen kann. Und vielleicht ist es hier in diesem Gleichnis ein bisschen ähnlich wie bei dieser Geschichte von Mose, vielleicht kennt ihr die. Das Volk Gottes kommt aus Ägyptenland heraus, sie sind befreit. Mose geht auf den Berg, sie unten machen Mist. Und Mose kommt herunter, ist frustriert und irgendwann sagt Gott dann mal, ach Mose, komm, wir schmeißen das ganze Volk in den Kübel und ich baue ein neues Volk um dich herum auf. Und das Spannende dort ist, dass Mose sagt, nein, das kannst du nicht machen. Ich habe mich immer gefragt an dieser Stelle, würde Gott tatsächlich seinen ganzen Feigenbaum abschneiden? Würde Gott tatsächlich sein ganzes Volk wegstoßen? Würde er das wirklich machen? Ich bin immer noch der Meinung, nein, ich glaube, Gott fragt dort Mose, bist du bereit, mehr zu investieren? Oder möchtest du lieber selber groß sein? Bist du bereit, weiterhin ein Diener zu sein? Oder möchtest du jemand sein, der darüber steht? Und auch in diesem Gleichnis, denke ich, ist es die Frage an den Gärtner, bist du bereit, ans Äußerste zu gehen? Und wenn man bedenkt, dass diese 3 Jahre des Invests vermutlich auf Jesus hindeuten, dann wissen wir, was er gemacht hat. Wenn ich von mehr investieren sage, ich werde nächsten Sonntag noch mehr darüber sagen, wie Jesus liebt. Aber ich denke, es ist wie ein Test manchmal, eine Frage Gottes. Wollen wir wirklich die Schritte weitergehen? Denn ich bin überzeugt, Gott will. Ich bin überzeugt, Gott ist geduldiger. Ja, Gott ist barmherziger als wir. Und er investiert durch seinen Gärtner nochmals. Der Gärtner entscheidet und er sagt, entscheidet sich richtig und sagt, ich will noch mehr geben. Ich will noch mehr investieren. Ich versuche es nochmals. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ihr das für euch selber beurteilt. Ich für meinen Teil würde sagen, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht einen geduldigen Gott hätte, der mehr investiert in mich, als ich jemals ihm zurückgeben kann. Der länger an mir dranbleibt als jede andere Person. Der die Tiefen meines Lebens unglaublich krass kennt und trotzdem dranbleibt und mich liebt, der investiert nochmals. Und jetzt versuch mal wieder, vielleicht hilft es den einen, wenn sie die Augen schließen. Ich habe meine Augen immer offen bei solchen Dingen. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr euch mal vorstellt, was macht jetzt der Gärtner ganz genau? Habt ihr das noch im Kopf? Was macht der Diener, nachdem, dass er den Besitzer umgestimmt hat oder ihm einen Vorschlag unterbreitet, was macht er danach? Genau, düngen und graben. Nun, düngen ist jetzt nicht so etwas wahnsinnig Schwieriges, oder? Das habe ich auch gemacht, Hornspäne kaufen, ein bisschen aufs Land streuen, ein bisschen untermischen und gut ist. Er nimmt die Schaufel in die Hand. Und wenn man schaufelt, oder? Wenn ihr mal, also... Ich habe ja eine kleine Fräse ausgeliehen, ich habe sie einfach falsch bedient. Darum habe ich gedacht, ich komme zu wenig tief, ich muss doch von Hand umgraben. Und wenn man so mal mit dem Spaten so richtig umgräbt, und es ist ja nur ein ganz minimal kleines Stücklein hier, ich habe es im Rücken gespürt. Gut, man ist auch schon älter natürlich. Und wenn man aber das länger macht, gibt es Schwielen. Ja, Sandra lacht, sie schaufelt auch jetzt am neuen Ort, in der wunderbaren neuen Aufgabe, die sie hat in Horgen. Da gibt es Schwielen und man ist müde und man ist vielleicht manchmal auch frustriert und denkt, ach, hoch ein Krampf da. Und der Schweiß läuft einem runter. Und das erinnert mich dann immer an die Anfangsgeschichte Gottes mit seinen Menschen, wo er sagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Nicht juppi juppi, es wächst alles von allein. Du kannst einfach ernten, ohne zu säen und ohne zu arbeiten. Nein, Arbeit ist anstrengend. Und für Jesus war es so anstrengend, dass es sein Leben gekostet hat. So hat er investiert. Und es ist für uns immer wieder eine Frage, wenn wir investieren, und eigentlich unsere größte Investition ist ja, die wir tun können, ist immer in Menschen. Ist auch die frustrierendste, weil man am meisten enttäuscht wird, aber das ist die beste und größte Investition. Ist manchmal anstrengend. Ist anstrengend, wenn es nicht so schnell geht, wie man möchte. Es ist anstrengend, wenn jemand, in dem man intensiv investiert hat, plötzlich sagt, es ist jetzt gut, ich gehe jetzt meinen Weg alleine. Man doch gedacht, man hat jetzt jemand an seiner Seite. Es ist schwierig. Investieren kostet uns etwas. Gott gibt nochmals Zeit. Jesus investiert nochmals, steigt nochmals in die Hose, nimmt den Spaten nochmals in die Hand, arbeitet nochmals. Und trotzdem ist es auch so, dass die Zeit abläuft. Denn dieses Urteil, dann hau ihn ab, das steht ja immer noch im Raum. Es ist so, wenn man über die Geduld Gottes nachdenkt, dann ist das, was auch zur Zeit, wie in Israel passiert, für mich ein wunderbares Gleichnis. Ist ein Gleichnis, ein Zeichen dafür, dass Gott immer noch dran bleibt. Er ist immer noch geduldig. Dieses Urteil, dann hau ihn ab, das steht, aber zur Zeit ist er noch voll dran. Und dann irgendwann, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist es auch vorbei. Und dann kommt das, was ich schon gesehen habe bei Johannes dem Täufer, dann hau ihn ab und wirf ihn ins Feuer, dann hau ihn ab, wirf ihn ins Feuer und in der Offenbarung dann ins Feuer. Es gibt einen Moment, wo es zu spät ist. Es gibt einen Moment, wo man nichts mehr machen kann, wo wir nichts mehr rütteln können, wo wir nicht mehr investieren können. Aber ich denke, der Moment ist noch nicht da. Und vielleicht hast du heute Morgen gehört, dass Gott dich nochmals ruft. Vielleicht bist du auch so ein unfruchtbarer Feigenbaum, ein unfruchtbarer Stamm, der nur darauf wartet, dass jemand um ihn herum gräbt. Jesus will nochmals um dich graben. Jesus will nochmals um deine Seele kämpfen. Jesus will nochmal, dass du zu ihm zurückkommst. Das ist der Grund, den Gott in seinem Herzen hat, oder das der Ruf, den Gott in seinem Herzen hat. Das, was Jesus angetrieben hat, auf die Welt zu kommen. Das ist das, was wir machen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn du diesen Ruf Gottes nochmals hörst oder wieder neu hörst, dann geh doch nach dem Gottesdienst hier nach vorne und bestätige und bekräftige das. Lass für dich beten und sag, ich will nochmals bei Gott einhängen. Ich will nochmals in dieser Liebe Gottes und in dieser Geduld, in diesem Erbarmen Gottes stehen. Ich will es nochmals probieren. Und wenn es für dich völlig klar ist und du vielleicht jetzt auch Leute vor Augen hast, wo du denkst, da habe ich so viel investiert, für was eigentlich? Oder in Arbeiten im Reich Gottes, da habe ich so viel hingegeben, für was eigentlich? Ja, man kann nochmals investieren. Und ich weiß nicht, ob in deiner Situation es dran ist, nochmals zu investieren, oder ob es dran ist, auch etwas mal einfach abzuhauen und sagen, es ist vorbei. Und auch das ist okay. Es ist okay zu investieren, es ist okay abzuhauen. Einfach in einer unguten Situation so weiterzuleben, nicht zu investieren und doch nichts zu unternehmen, das ist etwas, was zu viel Kraft kostet, meiner Meinung nach. Auch da, wenn du das willst, deine Entscheidung, ich könnte das nicht. Ich denke, irgendwann muss man zu einer Entscheidung kommen, entweder geht man gerade vorwärts oder man geht in die andere Richtung, aber es muss eine Bewegung da sein. Ich habe versucht, an diesem Gleichnis etwas von Gottes Liebe zu zeigen. Gottes Liebe ist eine Liebe der zweiten Chance. Diese zweite Chance, die sind wir einander übrigens auch schuldig, die einander zu schenken. Weil wir oftmals ja auch in unserem Miteinander Missverständnisse haben, dann baut sich irgendwas auf und es ist gut, wenn man es einfach klärt. Es ist aber auch die zweite Chance, die Gott dir persönlich gibt. Wenn du irgendwie frustriert bist, dann an Gott verzweifelst, vielleicht auch denkst, es bringt alles nichts, so lade ich dich ein, komm nochmals zurück. Gott investiert immer noch in Menschen. Jesus ist immer noch der Gleiche, der ackert um unsere Seelen. Und ja, wir, vor allem auch in unseren Gebetsgruppen, wir versuchen das Gleiche zu tun. Wir ackern um jede einzelne Seele, dass nicht abgehauen wird, sondern zum Leben kommt. Amen.